Deutschlandfunk, Deutschland heute.
Und dazu begrüßt sie Claudia Henn. Der Bundestag soll schrumpfen. Letzte Woche hat der Bundestag die entsprechende Reform des Wahlrechts beschlossen. Ginge es nach der FDP in Baden-Württemberg, soll aber auch der Landtag in Baden-Württemberg kleiner werden. Mehr dazu gleich bei Deutschland heute. Außerdem Eindrücke aus der CDU in Brandenburg, wie die junge Generation die Partei umkrempeln will. Und Jugendliche ohne Reue, Eindrücke aus Berlin-Neukölln nach den Silvesterkrawallen. Gerade erst gab es viel Streit und wütende Diskussionen in Berlin, weil der Bundestag kleiner werden soll. Letzte Woche hat das Parlament das neue Wahlrecht beschlossen. In Baden-Württemberg will die FDP in der Opposition nun auch den Landtag verkleinern. Ein Vorschlag, der mehrheitlich abgelehnt wird, auch von den Grünen. Deshalb starten die Liberalen nun Unterschriften für ein Volksbegehren. Das haben sie heute in Stuttgart angekündigt. Unsere Korrespondentin Katharina Thoms war dabei. Frau Thoms, warum will die FDP unbedingt einen kleineren Landtag?
Um Geld zu sparen, ganz einfach. Sie sagt, der Landtag in Stuttgart, der ist immer wieder über der angepeilten Sollgröße. Also eigentlich sollten da 120 Abgeordnete im Parlament sitzen. De facto sind es im Moment 154. Überhangmandate und Ausgleichsmandate machen es möglich. Wir kennen das alles aus der Debatte um den Bundestag und das Wahlrecht dort. Ja, und diese zusätzlichen Abgeordneten, die kosten eben viele Millionen mehr. Die haben ja dann auch Büros, Mitarbeitende kommen dazu. Und die FDP will also weniger Abgeordnete haben. Und erreichen will sie das, indem sie einfach aus den jetzt 70 Wahlkreisen, die es gibt, ja, knapp die Hälfte streicht, 38 da draus macht. Also Wahlkreise will sie zusammenlegen. Und damit gibt's ja dann weniger Direktmandate, die Folge auch weniger Überhangmandate, Ausgleichs. Und dann sagt sie, dann stimmt es eben am Ende wieder. Und die FDP sagt auch, das würde auch uns wehtun. Wir haben im Moment 18 Abgeordnete, dann hätten sie, Stand jetzt, nach der Reform noch 8 Abgeordnete im Landtag. Und auch selbst der Fraktionschef Hans-Ulrich Rühlke, er wäre selbst betroffen.
Dann gibt es nicht mehr 2 Landtagswahlkreise, Pforzheim-Stadt und den Enzkreis, sondern es gibt nur noch einen. Und dann werden der Kollege Schweigert und ich feststellen, this town is not big enough for the both of us.
Also die anderen Parteien, gerade die Grünen und die CDU in der Regierung in Baden-Württemberg, die sagen oder sehen das anders. Die sagen, die Wahlkreise sind jetzt genau richtig und nicht zu klein. Und man will ja näher an den BürgerInnen dran sein, Kontakt haben. Und das wäre eben dann bei so großen Wahlkreisen nicht mehr möglich, so ist das Argument.
Und warum kommt der Vorschlag gerade jetzt?
Diskutiert wird eigentlich schon seit einem Jahr darüber. Denn vor einem Jahr, da hat die baden-württembergische Regierung das Wahlrecht hier verändert. Vorher war es ein Einstimmenwahlrecht, jetzt gibt es 2 Stimmen mit Direktmandaten und Listen, also so wie es bisher im Bundestag war, und da wissen wir ja, es wird immer größer. Es kam jetzt auch noch dazu, dass ab 16 gewählt werden kann. Das findet die FDP auch gut, diesen Punkt, aber eben die Gefahr, dass der Stuttgarter Landtag in Zukunft vielleicht bis zu 200 Abgeordnete haben könnte anstatt der angepeilten 120, das findet sie einfach nicht richtig.
Gerade sind ja 2 Volksbegehren gescheitert in Baden-Württemberg. Wie stehen denn jetzt die Chancen für dieses Vorhaben?
Ja, erstmal muss die FDP 10.000 Unterschriften sammeln, damit es überhaupt ein Volksbegehren wird. Sie sagen, wir haben hier fast 10.000 Mitglieder in Baden-Württemberg, die Hürde, die nehmen wir bestimmt. Aber die nächste Stufe, da ist auch die FDP schon selbst vorsichtiger. Da müssten dann 800.000 Wahlberechtigte ungefähr unterschreiben. Das sind 10% der Wahlberechtigten innerhalb eines halben Jahres. Und wenn es ideal läuft und das läuft und das klappt, dann kommt es zu einer Volksabstimmung. Und da müssten dann, ja, 1,5 Millionen Stimmen ungefähr dafür, müssten sie dafür einsammeln für diese Reform. Jeder 5. Wahlberechtigte wäre das. Die FDP hofft einfach auch, dass diese aktuelle Debatte um das Bundestagswahlrecht jetzt so ein bisschen Schwung da reingibt und ja, dass sie es dann irgendwann im kommenden Jahr über diese Hürde schaffen.
Frau Thoms, Sie sagten es ja, die Bürgernähe, die haben sich die Grünen ja auf die Fahnen geschrieben. Aber jetzt kommt es zu einer Unterschriftensammlung für ein Volksbegehren durch die Oppositionspartei. Ist das schlecht für die Grünen?
Na, man spürt auf jeden Fall immer, wenn es um solche Bürger oder solche Volksbegehren geht, die so Fahrt aufnehmen, so eine gewisse Nervosität, würde ich es mal sagen, in der grün-schwarzen Regierung in Baden-Württemberg. Es gibt auch gerade noch eine laufende Initiative, die will das flächendeckend wieder das neunjährige Gymnasium einführen. Da ist man noch bei der Unterschriftensammlung. Es war zuletzt eben die SPD, die ziemlich erfolgreich Unterschriften gesammelt hat. Da ging es um die Abschaffung von Kita-Gebühren. Aber die hatten damals eine Regel nicht berücksichtigt, nämlich wenn es um Gesetze geht, bei denen man Geld ausgibt, dann darf es darüber keine Volksabstimmungen geben. Und das Innenministerium konnte das quasi kassieren. Davor gab es einen auch sehr erfolgversprechenden Versuch für ein Volksbegehren für mehr Ökolandwirtschaft. Da hat Grün-Schwarz dann im letzten Moment alle Beteiligten an einen Tisch geholt und ein Kompromissgesetz draus gemacht. Hat sich auch gerühmt, dass man quasi auf die Bürger gehört hat. Aber man weiß eben auch, direktdemokratische Entscheidungen, die sieht man inzwischen sehr, sehr skeptisch in dieser Regierung.
Die FDP in Baden-Württemberg will ein Volksbegehren für einen kleineren Landtag. Katharina Thoms war das mit Infos. Vielen Dank. Vor 3,5 Jahren wurde in Brandenburg gewählt. Für die märkische CDU war die Landtagswahl damals ein Desaster. 15,6%. So wenig Stimmen gab's noch nie. Jetzt hoffen die Konservativen auf Rückenwind aus Berlin nach dem Sieg der CDU bei der Wiederholungswahl dort. Und sie hoffen auf frischen Wind durch Jan Rittmann, den CDU-Fraktionschef im Brandenburger Landtag. Der 44-jährige Jurist stellt sich morgen auf dem Landesparteitag als einziger zur Wahl als Landeschef. Wie sich die Partei neu aufstellen will, unser Brandenburg-Korrespondent Christoph Richter mit Einzelheiten.
Jan ist the best. Natürlich ist er der Richtige. Der ist ein Herzblutpolitiker. Der hat einfach richtig was auf der Kirsche. Der bringt die Sachen so rüber, inhaltlich wirklich auf den Punkt und trotzdem so, dass es alle Menschen verstehen.
Für CDU-Mitglied und Politologin Mandy Köppen ist die Sache klar. Sie ist Anfang 40, Wahlkreismitarbeiterin in der Prignitz. Sie treffe ich in Perleberg im äußersten Nordwesten Brandenburgs. Wiesenfelder und nur wenige Menschen. Auch für André Lüdemann, Ortsvorsteher in Karstädt im idyllisch gelegenen Biosphärenreservat Flusslandschaft Elbe-Brandenburg, hat Jan Rittmann, der aktuelle Fraktionschef der märkischen CDU im Brandenburger Landtag, das Potenzial, die Partei aus der Versenkung zu holen.
Ich finde schon, er ist bodenständig, er kann eigentlich mit allen Themen umgehen. Und er kann auch umzwitschen im Kopf, auch für die zukünftigen Themen.
Köppen und Karstädt gehören zur jüngeren Generation der Brandenburger Union. Sie wollen die Partei erneuern. Mit dem 44-jährigen Jan Rittmann an der Spitze. Der an der Universität Köln promovierte Jurist aus Wittstock wolle, sagt er, die Union grundlegend erneuern. Es gehe um ein neues Wir-Gefühl.
Und die Voraussetzung dafür ist aus meiner Sicht, an denen wir auch Menschen einbinden, die gar nicht Mitglieder in der CDU sind, sondern die auch etwas verändern wollen in Brandenburg. Ich will zur ersten Adresse für diejenigen werden, die mit ihrer Heimat was vorhaben.
Rittmann will weg vom Image der Union als Altherrenpartei. In Brandenburg sind die CDU-Mitglieder im Durchschnitt 57 Jahre und älter. Nur gut ein Viertel von ihnen sind Frauen. Die Union in Brandenburg müsse eine moderne Partei des 21. Jahrhunderts werden, sagt Rittmann. Seine Themen: innere Sicherheit, der starke Staat, Bildung und Energie. Jan Rittmann, der auch Beisitzer im CDU-Bundesvorstand ist, präsentiert sich als Gegenmodell zu konservativen Politikern wie dem Bundesparteichef Friedrich Merz. Als Vorbilder innerhalb der Partei nennt er Daniel Günther, der seit 2017 Ministerpräsident in Schleswig-Holstein ist, oder der Düsseldorfer Regierungschef in Nordrhein-Westfalen, Hendrik Wüst. Mit ihm teilte Rittmann vor 20 Jahren eine Wohnung in Brüssel. Wüst war damals noch Referendar bei einer Unternehmensberatung. Rittmann machte während des Studiums ein Praktikum bei der Brandenburger EU-Landesvertretung.
Manchmal wird der CDU nachgesagt, sie sei irgendwie so ein bisschen langweilig und sie sei nicht woke enough, zu bodenständig und so weiter. Ich glaube, das hat auch die Berlin-Wahl gezeigt. Da gibt es ein Bedürfnis nach. Die Menschen wünschen sich, dass es Parteien gibt, die sich um die wirklich relevanten Themen kümmern, die ihr Leben real betreffen.
Keine Ideologien, weniger Identitätspolitik, mehr Realismus, nennt Rittmann sein Programm. Er habe die nötige Gummistiefelkompetenz, wie er es nennt, sei also bodenständig genug für das Brandenburger Land. Rethmann meint aber auch, die CDU in Brandenburg müsse, um das Bild der konservativen Partei abzustreifen, künftig glitzern und schillern wie ein Paillettenkleid, ergänzt er lächelnd. Ins Mikrofon will er das allerdings nicht sagen. Brillante Rhetorik reiche aber nicht aus, um die Union auch für jüngere Menschen und für Frauen in Brandenburg attraktiv zu machen, entgegnet Politikwissenschaftler Antonius Suris von der FU Berlin.
Also ich glaube, jeder, der auf dem Land groß geworden ist, kennt das Problem, dass man abends nicht nach Hause kommt. Und ich glaube, dass CDU in besonderem Maße eben daran gemessen werden, wie sie Lösungen finden und die Situationen der Menschen tatsächlich verbessern. Und nicht nur auf der rhetorischen Ebene Lösungen in den Raum schmeißen, sondern tatsächlich auch das tägliche, alltägliche Leben der Menschen verbessern können.
Noch verstricke sich die CDU zu oft in Debatten übers Gendern oder fauliere über Klimakleber, ergänzt Parteienforscher Suris. Um zukunftsfähig zu sein, müsse die Union sich künftig gerade Themen wie den Klimawandel stärker zu eigen machen.
Da sind andere Parteien schlicht auch besser aufgestellt als die CDU.
Rethmann nickt. Klimapolitik nennt er den patriotischen Kern der CDU. Doch ob das die konservative CDU-Basis gutiert, ob die CDU-Wähler ihm damit folgen, ist ungewiss. Um sie nicht ganz zu verschrecken, setzt Rethmann auch auf Themen wie innere Sicherheit. Offenheit und Vielfalt hätten seine Grenzen, sagt er.
Ich kann auch nicht behaupten, dass sich das Fachkräfteproblem, das wir zweifellos haben, mit dem nicht asylberechtigten Analphabeten aus Pakistan lösen kann. Das führt in keinem Falle weiter.
Klingt so, als wolle er damit den abgewanderten Wählerschaften ein Angebot machen. Gerade das Thema, wie man die Zustimmung zur AfD im Land wieder zurückdrängen könne, bewegt die älteren CDU-Mitglieder, wie etwa den aus dem Landkreis Barnim stammenden Ralf König, kürzlich zu erleben bei einer Online-Mitgliederversammlung.
Ich denke mal, auch die Auseinandersetzung mit der Werteunion wäre ein sinnvoller Beitrag dafür.
Na, da bin ich anderer Meinung. Ich halte die Werteunion nicht für eine Vorfeldorganisation der Union, sondern für eine Vorfeldorganisation der AfD.
Bündnisse mit der AfD werde es mit ihm niemals geben, schiebt Rethmann noch hinterher. Kritiker bleiben derzeit in der Deckung, treten nicht in Erscheinung. Am morgigen Samstag wird sich Christdemokrat Rethmann als Brandenburger Landesvorsitzender zur Wahl stellen. Ein erster Stimmungstest, der zeigen wird, wie Rethmann mit seiner Verjüngungskur in der Brandenburger Union ankommt.
Die CDU in Brandenburg will eine Verjüngungskur. Das war Christoph Richter mit Einzelheiten. Seit der Silvesternacht ist die High-Deck-Siedlung in Berlin-Neukölln in Halbdeutschland bekannt. Hier beschossen Jugendliche Polizisten und Feuerwehrleute mit Böllern und Schreckschusswaffen und fackelten einen kompletten Reisebus ab. Seither werden die Ursachen dieser Jugendgewalt diskutiert. Ob Perspektivlosigkeit, schwierige soziale Verhältnisse oder autoritäre und patriarchale Erziehung. Aber was sagen die Bewohner der Siedlung dazu, 3 Monate nach den Krawallen? Manfred Götzke hat sich umgehört.
In der Heideck-Siedlung in Berlin-Neukölln, inzwischen bundesweit bekannt für Krawalle und Böller, ist es ruhig an diesem Frühlingssonntag Ende März. Auf den Fußgängerwegen zwischen den Wohnblocks spielen ein paar Mädchen Basketball. In sicherer Entfernung kicken einige Jungs.
War sehr schlimm.
Ja, sehr schlimm. Sehr viele Knaller und so alles.
Hattet ihr Angst, als der Bus auch gebrannt hat?
Ja.
Zum ersten Mal habe ich sowas gesehen. Darum hat's
ja, und das ist auch der Weg, wo ich zur Schule gehe.
Die Heideck-Siedlung in Berlin-Neukölln, am Ende der Sonnenallee. 70er-Jahre-Wohnblocks, verbunden durch hochgelegene Betonfußwege. Unter diesem Oberdeck Parkplätze und Garagen. Sozialer Wohnungsbau, der seit Jahren sozialer Brennpunkt ist. Viele arabischstämmige Familien leben hier, sehr viele von ihnen sind Transferleistungsempfänger. Die Siedlung mit ihren etwa 6000 Bewohnern ist nach Silvester bundesweit bekannt geworden. Es war das Epizentrum der Silvesterkrawalle. Hier wurden Polizisten und Feuerwehrleute mit Böllern beworfen, ein Reisebus stand in Flammen.
Ich weiß nicht, wie Krieg aussieht, aber es war ziemlich schlimm. Es haben Balkone gebrannt, es wurde in den Hauseingängen mit Böllern umhergeworfen.
Dina Malt schiebt einen Kinderwagen durch die Siedlung. Sie fühlt sich hier schon seit längerem nicht mehr wohl. Die 28-Jährige lebt seit gut einem Jahr hier mit Mann und Baby.
Ja, die sind durchgedreht. Die haben im Soundcenter, da ist eine Bäckerei und ein Restaurant, die haben dort Rambazamba gemacht. Ja, also es wird immer schlimmer. Ich glaube, weil sie wegen Corona nicht ein paar Jahre nicht Feuerwerk machen durften, sind sie umso mehr ausgerastet.
Ein paar Jugendliche zwischen 16 und 18 schlendern vorbei. Ich versuche, sie für ein Gespräch zu gewinnen. Die Reaktion aggressiv.
Jetzt reicht's, kannst du gehen?
Die beiden Rentner, die vor Elchins Eck bei Kaffee und Zigaretten zusammensitzen, sind gesprächiger. Die Kneipe liegt direkt neben dem Brückenhaus, das die Sonnenallee quert. Darunter brannte an Silvester der Reisebus.
Wir kamen hier raus und haben bloß mit Ema rechts von uns bis ganz hinten alles im Blau gesehen. Dann standen sie hier, haben sich formiert, die Polizisten. Dann haben wir den Brand gesehen und dann ging das los. Dann sind die losgeballert nach dahin, nach darin. Also ich kann bloß sagen, blankes Entsetzen. Also ich kenne sowas nicht, ich wollte sowas nie kennenlernen. Also ich sage, für mich ist das Perverseste, was passieren konnte. Aber es war vorauszusehen.
Ihre richtigen Namen wollen die beiden Ostberliner Männer nicht sagen. Seit Jahrzehnten leben sie hier. Früher seien alle gut miteinander ausgekommen, egal ob Bio, Deutsch oder arabischstämmig.
Und hier hat sich das ja so geballt mittlerweile. Früher hatten wir hier 26% Ausländer. Da war damals die Klausel noch drin, wie das hier aufgemacht wurde. Und komischerweise, hier lief das Leben ohne Störung, ohne irgendwas. Die sind alle integriert. Also ich kenne die alle, die hier von Anfang an da waren, die Araber, die kenne ich persönlich. Keine Probleme.
Und was sind das für Jugendliche?
Das hat mit den Jugendlichen nichts zu tun. Das sind eben Menschen, die hier rübergekommen sind und die sind geprägt von ihrem Land aus. Der Glauben ist ja der tiefste überhaupt da drin. Bloß nicht selber denken, sondern der macht das schon.
Inzwischen liegt der Migrationsanteil in der Heideck-Siedlung weit über 70%. Die benachbarte Grundschule zählt sogar 98% Migrationshintergrund. Die Jugendlichen hätten hier einfach keine Perspektive und auch keinen Respekt.
Sie hätten niemals in geballter Form in einer Siedlung drin sein dürfen. Sie hätten gemischt sein müssen. Man hätte diese sogenannte Prozentuale nie aufgeben dürfen. Was sind denn hier noch an Deutschen? Nur noch die alten Knacker?
Ja, nur noch zwei Seiten. Hä? Drüben sind die Araber.
Zeig mir mal,
hier sind die Deutschen.
Wir sind komplett nur arabische Familien.
Das sehen nicht nur die beiden Rentner so. Auch Menschen, die in Neukölln beruflich mit dem Thema Integration befasst sind, sagen off the record, die Siedlung müsse aufgelöst werden. Ich gehe nochmal durch die Siedlung auf der Suche nach Jugendlichen, die mit mir sprechen wollen. Vor einem geschlossenen Café sitzen 10, 12 junge Männer. Sie sind zwischen 16 und 20 Jahre alt. Darunter die Aggressiven von vorhin. Sie rufen mich, ich solle rüberkommen.
Komm her, bist du Reporter?
Ja. Hier, setzen Sie sich hin.
Setz mal hier.
Ich setze mich neben den besonders Vorlauten. Käppi, Bärtchen, vielleicht 20 Jahre alt. Der Wortführer der Gang. Er versucht offensichtlich, mich einzuschüchtern.
Wie haben Sie Silvester erlebt?
Schwanz da. Was stellst du da für Fragen, du Schwanz? Sehen wir aus wie kleine Kinder? Frag mal andere Fragen. Ja, ich dachte, du willst was anderes fragen. Jetzt ist doch nicht alles um Silvester, wir haben doch alle hier eigene Sachen zu tun.
Während er mich beschimpft und mit bemüht tiefer Stimme anbrüllt, beantwortet sein Kumpel zumindest ein, zwei meiner Fragen.
Fühlen Sie sich unfair behandelt, weil jetzt immer nur über Silvester Nein. geredet wird hier?
Nein.
Doch, ist wirklich so. Das ist so. Und überall wird doch in Deutschland gefeiert.
Mit den Krawallen selbst hätten Sie nichts zu tun gehabt, betonen Sie mehrfach.
Fühlt ihr euch wohl hier in der Siedlung?
Klar, ist ja friedlich. Ist entspannt hier.
Das Gespräch macht offensichtlich keinen Sinn. Dass die jungen Männer alle Vorurteile und Klischees über die Siedlung bedienen, es ist ihnen entweder nicht klar oder egal. Vielleicht bedienen sie sie aber auch ganz bewusst. Nach 5 Minuten mache ich mich aus dem Staub. Die junge Mutter hat mit den Halbstarken direkt keine Probleme, erzählt sie, während wir noch ein paar Meter gemeinsam durch die Heideck-Siedlung laufen. Trotzdem will sie hier einfach nur weg.
Wir wollen halt so schnell wie möglich hier ausziehen, nur es ist ein bisschen schwierig. Weil, also wegen der Wohnsituation in Berlin, aber wir wollen die Gegend auf jeden Fall meiden, so bald wie möglich.
Eindrücke aus Neukölln, 3 Monate nach der Silvesternacht. Die Reportage von Manfred Götzke ist ein Auszug aus dem Wochenendjournal zum Thema Jugendgewalt. Die ganze Sendung ist heute Nachmittag als Podcast zu hören auf deutschlandfunk.de/wochenendjournal und morgen im Programm ab 9.10 Uhr. Die Lesekrise an den Schulen. Der Verein Mentor wird 20 Jahre alt. Mehr dazu in Campus und Karriere. Heute mit meiner Kollegin Thekla Jahn. Und das war Deutschland heute mit Claudia Hennen. Danke, dass Sie dabei waren.